Und ich habe auch heute ein bisschen Israel-Geschmack, und zwar, weil ich nächste Woche, für die, die das erste Mal da sind, ich leite nächste Woche eine Gruppe für 2 Wochen in Israel an verschiedenen Plätzen. Und da habe ich mich ein bisschen vorbereitet und mich befasst mit dem hebräischen Denken. Die Bibel ist von Hebräer geschrieben, Jesus Christus war ein Jude. Jesus hat zu Juden gesprochen, im jüdischen Kontext, und darum ist es so faszinierend auch zu lernen, wie man Bibelpassagen im hebräischen Denken versteht und auslegt. Und mir hat es zum Teil wirklich neue Einsichten eröffnet, wo das Puzzleteil so zusammenkommt und ich eher verstehe, aha, das hat Jesus gemeint oder darum hat der das gesagt. Und ich möchte heute Abend noch eine Passage nehmen aus Matthäus Kapitel 7, ist auch Teil der Bergpredigt von Jesus Christus. Und das ist eine der bekanntesten Verse. In Matthäus 7, Vers 12 bis 14, Vers 12 nennt man die goldene Regel. Das ist ein bekannter Vers. Alles nun, sagt Jesus, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr auch ihnen. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Übrigens, wir haben das im Deutschen umgekehrt. Wir sagen, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch nicht dem anderen zu. Hier geht es um das Nicht-Tun. Was du nicht willst, dass der andere dir tust, das sollst du auch nicht dem anderen tun. Jesus hat es positiv gesagt. Jesus hat gesagt, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das sollt ihr den anderen tun. Darin ist alles erfüllt, sagt Jesus. Und dann sagt er im Vers 13 und 14, bekannte, aber auch schwierige Verse, wo Jesus sagt, geht hinein, durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Und eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Hier sagt Jesus, der Weg, der ins Verderben führt, der ist breit und viele sind auf diesem Weg unterwegs. Und der Weg, sagt Jesus, der zum Leben führt, ist schmal und wenige sind, die darauf gehen. Mein Verständnis von diesen 2 Versen war wahrscheinlich, weil das kommt vom griechischen Denken, der breite Weg, der in die Verdammnis führt, das ist der Weg der Gottlosen, das ist der Weg des Hedonisten, dessen, der sich nur um Glück, um Wohlstand, um Reichtum, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und so wie man, darum, das sind die, die am breiten Weg unterwegs sind. Und der schmale Weg, so habe ich immer verstanden, ist der Weg der Hingabe, das ist der schwere Weg, der Weg der Selbstaufgabe, der Selbstaufopferung, das ist der schmale Weg. So wird es generell verstanden. Aber das Faszinierende nun ist wieder, was meint Jesus mit dem breiten Weg? Und Weg im hebräischen Verständnis ist ein Ausdruck für Gottes Wort, die Tora, das Alte, für uns das Alte Testament. Das ist der Weg. Psalm 119,5 ist ein Vers, den wir alle kennen von Sonntagsgottesdienst. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das heißt, das Wort Gottes wird benannt als der Weg. Die Tora, das Wort Gottes. Zur Zeit Jesu war es allerdings so, da gab es viele Schriftgelehrte, die haben nicht die Tora gelehrt, das Wort Gottes, sondern sie haben den Weg extrem breit gemacht. Sie haben das Wort Gottes verbreitet, interpretiert und hinzugefügt. Und die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu haben dann gesagt, das ist, was Gottes Gesetz wirklich meint, und haben den Weg immer verbreitert. So haben die Juden dann verschiedene zusätzliche Schriften geschrieben mit dem Talmud und andere jüdische Schriften, die eine Verbreiterung vom Weg Gottes sind. Es ging sogar so weit, auch zur Zeit Jesu, dass ein normaler gläubiger Jude nicht mehr in der Lage war, seine Bibel zu lesen und zu verstehen, weil die Rabbiner haben gesagt, na, das muss ich dir erklären, wie das geht. Das war, und so hielten sie ihren Job. Übrigens, leider ist es ist jetzt Gott sei Dank besser, aber in der katholischen Kirche war das der Fall, wo gesagt wurde, ihr normales Fußvolk, ihr könnt die Bibel nicht verstehen, ihr braucht einen Mittler, der euch das Wort auslegt. Und da war Martin Luther, der ja selbst ein katholischer Priester war, hat dann erkannt, nein, das kann es nicht sein. Und er hat gesagt, Gott redet durch sein Wort die Bibel zu jedem Menschen, der Gott ernst nimmt. Und so war es bei den Rabbinern. Sie haben das Wort Gottes, den Weg, breit gemacht. Also, was ist der breite Weg, von dem Jesus redet? Der breite Weg ist das religiöse System der Juden. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr diesen breiten Weg geht, das ist Menschenlehre, der kann euch nicht retten, er führt ins Verderben. Der breite Weg im jüdischen Kontext hat nichts mit Weltlichkeit zu tun, sondern mit einem falschen religiösen Konzept im jüdischen Kontext. Und diese religiösen Systeme erzeugen immer Heuchelei und Selbstgerechtigkeit. Das ist das Pharisäertum. Wir haben gerade heute in meiner Gruppe geredet. Eine Gruppe hat sich wieder gespalten, weil die einen sagen, Frauen müssen Röcke tragen in der Kirche, in der Gemeinde. Und die anderen sagen, nein, sie dürfen auch Hosen tragen. Und über solche Dummheiten spalten sich Gruppen. Das ist der breite Weg. Das ist das, was die Menschen aus dem Wort Gottes machen. Aber das ist nicht Wort Gottes. Jetzt, was meint Jesus mit dem schmalen Weg? Schmal ist der Weg, sagt Jesus, der zum Leben führt. Und wahrscheinlich hat Jesus im Kopf eine schmale Stiege in den jüdischen Häusern, so in den alten Häusern, da gibt's noch ein paar, so, die in dem Stil gebaut sind, die sind sehr schmal, da gab's oft eine schmale Stiege nach oben und da gab's nur eine Tür. Und da konnte nur eine Person durchgehen, für zwei war's zu schmal. Und wahrscheinlich hatte Jesus eine solche Stiege, eine solche Tür im Blick, als er sagt, schmal ist der Weg und wenige sind's. Du kannst nicht mit der Masse durchgehen. Ihr müsst einzeln durchgehen. Das heißt, der wahre Weg zum Leben ist eine persönliche Beziehung mit mir. Nicht ein breites religiöses System, das von Menschen gemacht wurde. Und viele unserer kirchlichen Gesetze haben mit der Bibel in der Zwischenzeit sehr wenig zu tun. Es sind Menschengesetze. Das ist der breite Weg. Und Jesus sagt, Menschengesetze können euch nicht retten. Ihr müsst zu mir kommen. Darum sagt Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich gebe euch Ruhe. Jesus sagt nicht, kommt her zum Dauernhof. Der Dauernhof kann euch nicht retten. Jesus sagt nicht, kommt her zur Kirche. Die kann euch nicht retten. Jesus sagt nicht mal, kommt zur Bibel. Jesus sagt, kommt zu mir. Ich bin die Tür, die zum Leben führt. Und das ist der schmale Weg, sagt, und diesen kannst du nur einzeln gehen in der persönlichen Beziehung mit Jesus. Ein schönes Beispiel von den religiösen Menschen und einem, der zu Jesus durchdringt, haben wir in Lukas Kapitel 18, das ist die Geschichte vom Zöllner und von dem religiösen Pharisäer. Im Lukas Kapitel 18, ich lese euch nur ein paar Verse vor, Verse 9 bis 14. Lukas 18, 9 bis 14. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten. Das sind die Leute, die auf sich selbst vertrauen. Entweder weil sie so glauben, so gut zu sein, oder weil sie auf ihr religiöses System vertrauen. Die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten, denen sagte er dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, das waren die religiösen Leute, der breite Weg. Der andere ein Zöllner. Übrigens, Zöllner waren schlimme Sünder. Wir lesen Zöllner heute. Das ist heute so etwas wie ein Versicherungsbetrüger oder sowas ähnliches. Wir lesen immer Sünder und Zöllner. Die Zöllner waren solche Sünder, die galten gar nicht mehr als normale Sünder. Da gab es eben die Sünder und die Zöllner. Und hier ist ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte, das heißt, ich gebe den Zehnten von meinem Einkommen, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an die Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist ein schönes Beispiel für den breiten Weg und den schmalen Weg, den menschengebotenen Weg und den Weg, der zu Jesus und mit Jesus lebt. Es geht letztlich schlicht und einfach darum, mit Jesus zu leben, in Gemeinschaft mit ihm. Eine Passage, die zeige ich euch noch, die gefällt mir so unheimlich. Im 1. Mose Kapitel 5, ganz am Anfang der Bibel. Das ist ein Kapitel, wenn du in deiner Bibel nachliest, da hast du nichts unterstrichen. Weil das ist ein Kapitel, das du auslässt beim Bibellesen. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist die Ahnenreihe von Adam bis Noah. Das sind 10 Namen. Und die Namenreihen für uns sind die total langweilig. Ich lese euch mal was vor. Das mache ich manchmal mit Teenagern. Da lese ich das vor. Und die sind ganz begeistert. Das ist 1. Mose 5, Vers 6. Und Seth lebte 105 Jahre, die sind alt geworden damals noch, und zeugte Enosch. Und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage Seths betrugen 912 Jahre, dann starb er. Und Enosch lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 813 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage von Enosch betrugen 905 Jahre, dann starb er. Und Kenan lebte 70 Jahre, zeugte Mahalalel, und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt habe, 48 Jahre, zeugte Söhne und Töchter, und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre, dann starb er. Mahalalel lebte 65 Jahre, zeugte Jared. Mahalalel lebte, so geht's weiter. Immer welcher normale Mensch liest sowas? Aber wisst ihr, was faszinierend ist? Da gibt's eine Stelle, mitten in dieser Ahnenreihe. In jeder Wüste gibt's eine Blume. Und das ist so eine Wüste für uns. Übrigens, wenn du Araber oder Jude bist, dann sind diese Kapitel für dich die spannendsten. Denn Araber und Juden haben ein unheimliches Gespür dafür, wer sind meine Ahnen. Die wollen das wissen. Wir leben in einer individualistischen Welt, uns interessieren unsere Ahnen überhaupt nicht mehr. Darum interessiert uns so ein Kapitel nicht. Aber was hier spannend ist, selbst für Leute wie uns aus dem Westen, ist, Da sind 10 Namen aufgelistet. Das beginnt mit Seth, das war ein Sohn von Adam. Es beginnt mit Adam, Seth, Enosch. 10 Namen. Und das Spannende ist, im Hebräischen und im Griechischen hat jeder Name eine Bedeutung. Zum Beispiel, die meisten von uns haben biblische Namen. Mein Name ist Hans Peter, Johannes Petrus. Johannes heißt der Begnadete und der Petrus ist der Fels. Ich bin der begnadete Fels. So ist es halt. Oder zum Beispiel, wenn dein Name El enthält, dann ist Gott in deinem Namen. El ist im Hebräischen Gott. Daniel, Gott ist dein Richter. Emmanuel, Gott ist mit dir. Wenn du einen christlichen Namen hast, hat dein Name eine Bedeutung. Es gibt auch Bücher, da kannst du sie rausfinden. Aber das Spannende ist hier in dieser Ahnenreihe von Adam bis Noah, wenn du die Namen auflistest in ihre Bedeutung. Adam bedeutet Mensch, nichts anderes. Es war der erste Mensch, den Gott gezeugt hat, den Gott geschaffen hat. Adam bedeutet Mensch, sein Sohn Seth bedeutet, Seth bedeutet bestimmt, denn er war bestimmt anstelle von Abel. Wisst ihr noch, Abel wurde von Kain erschlagen und er wurde dann anstelle von Abel bestimmt, der Sohn zu sein. Enosch bedeutet vergänglich oder sterblich. Sein Sohn war dann der Kenan und Kenan bedeutet Leid. Ich habe da einige 4 Lexikons durchstudiert und die sagen das eigentlich alle fast gleich. Sein Sohn war Mahalalel, da ist Gott drinnen. Mahalalel heißt der wunderbare Gott. Mahalal heißt wunderbar, El ist Gott, der wunderbare Gott. Sein Sohn war der Jared oder Jared. Jared heißt herabgekommen. Sein Sohn war der Enoch. Enoch heißt predigen oder lehren. Sein Sohn war der Methuselah. Methuselah heißt sein Tod bringt, weil das ist aus 2 Wortwurzeln, Mut und Schelach. Das heißt Tod und Bringen. Sein Tod bringt. Sein Sohn war der Lamech. Lamech heißt verzweifeln. Wir haben das heute noch im Deutsch. Lamentieren. Das gibt sogar noch. Das kommt von daher. Und dann der letzte, der Noah, heißt Ruhe. Denn er kam zur Ruhe am Berg Ararat. Und wisst ihr, was faszinierend ist? Wenn du diese 10 Namen nebeneinander schreibst, die Bedeutung, dann liest du Folgendes. Dem Menschen, Adam, ist bestimmt, das ist dann der Set, sterbliches Leid. Aber der wunderbare Gott kommt herab, predigend, dass sein Tod bringt, den Verzweifelten die Ruhe. Du hast in den 10 Namen der Ahnenreihe von Adam bis Noah das Evangelium drinnen. Und das kann niemand wegerklären. Das muss jeder, der Hebräisch spricht, anerkennen. Und das wurde geschrieben tausende Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Das nur so viel zur Langeweile von solchen Kapiteln. Wisst ihr, es ist so, wenn man solche Kapitel nur liest, sind sie langweilig. Wenn du sie studierst, sind es die schönsten Kapitel. Da ist so viel drinnen. Zum Beispiel 3. Buch Mose. Das ist extrem langweilig, wenn du das nur liest. Wenn du es beginnst zu studieren, bist du fasziniert. Du findest Jesus auf jeder Seite. Jesus hat gesagt, Moses hat tausende Jahre vor mir, von mir geschrieben. Es ist alles über mich, denn ich bin der Anfang und das Ende. In der ganzen Bibel dreht es sich nur um Jesus Christus. Und was mein Highlight in diesem Kapitel ist, wir lesen bei allen, der eine wurde geboren, er lebte so lange und dann hat er gezeugt und dann ist er gestorben. Geboren, gezeugt, gestorben, geboren, gezeugt, gestorben. Bis auf einen. Und es gefällt mir so, der Henoch, Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Henoch wandelte mit Gott. Er ist einfach mit Gott spazieren gegangen. Er hat mit Gott gelebt. Er hat Gott einbezogen in alle Dinge seines Lebens. Und das ist, worauf es ankommt. Mit Jesus leben, den schmalen Weg gehen, mit Jesus unterwegs sein. Das ist nicht der schwere Weg, nicht der harte Weg. Es ist der Weg mit Jesus, den du nur mit ihm gehen kannst. Dass man sich in Gemeinschaft trifft, ist wahnsinnig wichtig. Gemeinschaft ist dazu da, um sich gegenseitig zu ermutigen, um sich gegenseitig zu helfen. Wir brauchen Gemeinschaft als Christen. Aber es ersetzt nicht meine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist der schmale Weg. Und ein letztes noch. Was mich auch immer fasziniert im Alten Testament ist, sind diese Charaktere. Der eine ist zum Beispiel Salomo und David. Das waren beide Könige. Salomon war auch der Vater von David. Und Salomo war ein sehr kluger Mann. Erinnert euch, einmal hat Gott zu Salomo gesagt, Salomo, du kannst dir wünschen, was du willst, und ich gebe es dir. Übrigens eine Frage an dich, musst du jetzt nicht beantworten, nur für dich. Angenommen, Gott würde heute zu dir kommen ans Bett, wenn du dich hinlegst, dich angreifen und sagen, Franz, Hiers, Peter, Manuela, wer immer, du hast einen Wunsch frei, du kannst dir jetzt wünschen, was du willst, und ich werde es dir geben. Frage an dich, was würdest du dir wünschen? Beantworte dies mal für dich selbst. Erinnert ihr euch, David, Gott hat Salomon gefragt, du kannst dir wünschen, was du willst. Ich werde es dir geben. Erinnert euch, was er gesagt hat? Wer weiß es? Er hat gesagt, ich will Weisheit. Und Gott hat sich gefreut darüber. Und Salomo war ein guter König. Aber was interessant ist, von Salomo lesen wir nicht allzu viel. Schon hier und da etwas. Die zweite Lebenshälfte hat ein bisschen dann, hat nicht so gut hingehauen. Der hat ziemlich viele Frauen gehabt. 700, das war zu wenig, 300 Nebenfrauen. Er war beschäftigt, der Mann. Aber sein Sohn David, das ist faszinierend, der Sohn vom Salomon, der David, der Vater, ja, genau, vollkommen richtig. Was sagst du jetzt?
Bleibt in der Familie.
Okay. Der hatte auch, der drückte mal seinen einzigen Wunsch aus. Und David wurde genannt, Gott hat zu David gesagt, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. So habe ich mir Menschen vorgestellt. Und dabei hat David so viele Fehler gemacht. David hat Ehebruch begangen. Er war kein guter Vater, seine Kinder waren überall, nur nicht da, wo sie sein sollten. Er hat nackt durch Jerusalem getanzt. Was immer das bedeutet. Aber wenn ich hier nackt stehe und predige, weiß nicht, wie viele noch hier bleiben. Er hat Dinge getan, wo du dich fragst, das ist doch nicht normal. Und Gott hat gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, mit all seinen Fehlern. Und wisst ihr warum? Im Psalm 27, Vers 4, drückt David seinen einzigen Wunsch aus. Er sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Wisst ihr, was Davids einziger Wunsch war? Er hat gesagt, Gott, ich will nur bei dir sein. Und Gott hat gesagt, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Weißt du, was Gott von dir will? Einfach, dass du mit ihm lebst, mehr nicht. Das ist der schmale Weg. Den Weg mit Jesus gehen. Und ich kann das nur so sagen, wie es ist. Es ist das Schönste, was mir widerfahren ist. Jeder, der Jesus kennt, weiß das. Und darum kann ich nicht ruhig sein. Ich will jeden Menschen, ob persönlich oder so, einfach ermutigen, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Du bist nie zu schlecht und du bist nie zu gut. So wie du bist, ist okay. Und in der Gemeinschaft mit Jesus kann Jesus einen Menschen aus dir machen und Dinge tun, die du nie erträumt hättest in deinen wildesten Träumen, wenn er dein Herr ist. Und darum gehöre ich so gerne zu ihm und darum bin ich so gerne Christ. Ich bete noch, lieber Vater, ich möchte einfach wieder danken für dein gutes Wort. Danke, Herr Jesus, dass du uns gesagt hast, dass wir nicht den breiten Weg der Religiosität gehen sollten, wo wir aus eigener Kraft versuchen, durch Menschengebote irgendwie religiös oder gerecht oder selbstgerecht zu sein oder selbstgefällig oder versuchen, dir irgendwie zu gefallen. Herr, wir wollen den schmalen Weg gehen. Den Weg, der zum Leben führt, den Weg mit dir, Herr. Danke, dass wir nur in der Gemeinschaft mit dir das sind, wozu wir bestimmt sind, nämlich als dein Kind zu leben. Dazu hast du uns geschaffen und dazu willst du uns haben. Und Herr, so wollen wir dir unser Herz geben, unser Leben und uns einfach darauf freuen, was du damit vorhast und was du damit tun willst. Ich weiß es nicht, aber du weißt es, Herr. Und es ist immer zu meinem Besten. Manchmal ist es ein Weg des Leids, manchmal ein Weg der Freude. Aber es ist immer ein guter Weg, weil du bei uns bist. Und das ist, worauf es ankommt. So, danke, Herr, für diese Woche. Danke für alles Erlebte. Danke für alles Gesagte, für alles Gehörte. Vater, ich bete, dass wir ermutigt sind durch dich und dein Wort, um wieder mit Freude am Weg mit dir unterwegs sind. Herr, ich bitte, dass wir andere Menschen einfach lieben können. Egal wie sie leben, egal was sie glauben oder nicht glauben, sie einfach gerne haben können mit deiner Liebe. Damit sie erkennen, wie sehr du dich nach ihnen sehnst. Nach Gemeinschaft mit jedem Einzelnen. Herr, ich danke dir jetzt für den Abend und für die Woche. Danke dir, Vater, dass du bei uns bist. Bis an das Ende der Welt. Und danke, dass weder Leben noch Sterben uns von dir trennen kann. Wir bewahrt und geliebt sind, für jetzt und für ewig. Danke für diesen Frieden, den wir nur in dir finden können. Und ich danke dir im Namen unseres Herrn und Heiland, Jesu Christi. Amen.